Ich freue mich auf die nächste Stunde mit Ihnen. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, Ihr Empfangsgerät. Mein Gast ist heute der bekannte Münchner Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Professor Groll, er ist Autor zahlreicher Ratgeber rund um das Erben und Vererben. Und in der nächsten Stunde sprechen wir mit ihm über die Erbfolge. Also, wer erbt was im Todesfall? Heutzutage ist es ja vielen Menschen vergönnt, sicherlich auch Ihnen, sich einen Besitz zu erwirtschaften, sei es dann auch eine Immobilie, wertvolle Möbel, Kunstgegenstände, ein Auto, Schmuck, Festgelder, was auch immer. Und jeder von uns weiß, dass er sich irgendwann wieder trennen muss von seinen Besitztümern. Spätestens dann, wenn wir von dieser Erde gehen. Doch ich glaube, was wir auch alle gemeinsam haben, wenn wir uns etwas erwirtschaften konnten, dass wir darum bemüht sind, dass unser Besitz gut und gerecht vielleicht geteilt wird. Und manchmal macht man sich ja schon auch zu Lebzeiten Gedanken über die Frage, ja, wer soll was bekommen, wem steht vielleicht auch was zu und dann auch die leidige Frage, wer hätte vielleicht auch etwas gerne und da sind vielleicht auch Erwartungen an meine Besitztümer. Wir sprechen heute über die gesetzliche Erbfolge, über das Erben und Vererben mit Verstand. Es gibt auch eine gleichnamige Broschüre dazu, die heißt Geschlicht Vererben mit Sinn und Verstand. Autor ist mein heutiger Gast, Dr. Klaus-Michael Groll, Professor. Lange Jahre lang hat er gelehrt. Heute ist er im Ruhestand, steht uns immer noch für Sendungen zur Verfügung. Und dafür danke ich Ihnen sehr, dass Sie immer wieder zu uns kommen. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Professor Groll.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Vermissen Sie die Uni manchmal?
Nein, weil ich auf andere Weise so beschäftigt bin in verschiedenen Funktionen. Zum einen als Autor. Ich sage, ein Autor ist ja immer im Dienst, er muss seine Antennen immer ausfahren. Das heißt, ich schreibe sehr viel, ich halte noch Vorträge und bin Vorstand oder Beirat in verschiedenen Stiftungen, was auch mit erheblichem Aufwand teilweise jedenfalls verbunden ist.
Und dann sind Sie auch, Ihr Spezialgebiet ist die Testamentspende und Sie sind regelmäßig Gast auch in Fernsehsendungen und in Rundfunksendungen zum Thema Erbrecht und Erbschaftssteuer. Und Sie sind der Ehrenvorsitzende des von Ihnen gegründeten Deutschen Forums für Erbrecht. Ein paar Worte zum Forum. Was haben Sie sich da zur Aufgabe gemacht?
Hier geht es um die Aufklärung der Allgemeinheit. Unsere Aufgabe ist nicht, die Spezialisten auszubilden, sondern wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, die breite Öffentlichkeit für diese Thematik bewusst zu machen. Dass man, Sie haben es vorhin so nett formuliert, dass man manchmal schon darüber nachdenkt, wie man vererben könnte. Ja, man sollte es wirklich sehr intensiv und rechtzeitig tun. Und da muss man natürlich wissen, wie. Da wollen wir über das Forum durch Vorträge und durch eine Schriftenreihe erste Anregungen liefern, aber dann auch die Personen, die Menschen dazu bringen, sich durch Spezialisten beraten zu lassen.
Genau, und die Schriftenreihe, die ist ja wirklich sehr umfangreich. Da sind Sie Autoren zahlreicher Kleinschriften, aber auch der Herr Dr. Steiner, den wir auch schon auf Sendung hatten, der regelmäßig auch unseren Hörern für Fragen zur Verfügung steht, so auch morgen wieder, auch am Hörertelefon. Und er ist jetzt auch der Vorsitzende vom Deutschen Forum für Erbrecht.
Genau, ich weiß das Präsidentenamt bei ihm in den besten Händen und kann die Hörer auch nur ermuntern, mit ihm telefonischen Kontakt aufzunehmen.
Genau, dazu gibt es dann morgen wieder die Gelegenheit von 16 bis 17 Uhr unter der Hörertelefonnummer. Und die Hörertelefonnummer, liebe Zuhörer, die ist ab sofort schon auch freigeschaltet. Wenn Sie nämlich auch Fragen haben an unseren Experten, also die gesetzliche Erbfolge ist unser Thema, die 089-517-008-008, das ist die Hörertelefonnummer, mit der Sie sich in Live-Sendungen mit einklinken können, mit Ihren persönlichen Fragen, mit Erfahrungen. Ja, als Christ sind wir herausgefordert, und dass wir uns von Zeit zu Zeit ganz intensiv auch mit dem Tod auseinandersetzen. Jetzt demnächst feiern wir wieder das Fest aller Heiligen und sind im Monat November, wo wir ganz besonders unsere Angehörigen bedenken. Und ich denke mir, so manch einer, wenn er darüber nachdenkt, über den Verstorbenen, wird vielleicht auch dann über das Vermächtnis des Verstorbenen nachdenken. Mit dem Herzen denken wir an ihn. Wir sagen ja auch immer, wir tragen sein Vermächtnis im Herzen. Aber manchmal geht es dann auch um die materiellen Dinge, um vielleicht Erbrechtsauseinandersetzungen, die uns dann nochmal nachgehen. Weil das ist doch oftmals ein Tabuthema. Auch das haben Sie ganz oft erlebt, auch in Ihrer Kanzlei.
Ja, es ist eigentlich merkwürdig, warum dieses so wichtige Thema von der Mehrzahl der Menschen so verdrängt wird. Nur ungefähr ein Viertel aller erwachsenen Deutschen errichtet ein Testament, macht eine letztwillige Verfügung, obwohl es ja heutzutage in vielen Fällen um nicht gerade ein kleines Vermögen geht. Und dann versucht man als Berater natürlich hineinzuleuchten und zu bohren, warum wird denn das wichtige Thema verdrängt? Und dann hört man die verschiedensten Antworten. Dem einen ist eine fachliche Beratung zu teuer. Der andere sagt, naja, das Gesetz regelt doch alles schon gerecht, warum soll ich da noch etwas zu Papier bringen? Dritte sagen, ich bin jetzt doch erst Mitte 50, also ich habe gerade gestern gelesen, meine statistische Lebenserwartung liegt bei hoch in die 70, ich habe noch Zeit. Ich wundere mich immer über das Wissen dieser Menschen, wann sie sterben oder wann sie frühestens sterben. Man braucht es ja nicht zu betonen, dass jederzeit eine schwere Krankheit auftreten kann, ganz zu schweigen von plötzlichen Unfällen. Also wer etwas hat, der sollte auch eine letztwillige Verfügung treffen und nicht auf seine statistische Lebenserwartung warten. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder den Aberglauben. Man glaubt gar nicht, wie oft man Menschen trifft, die sagen, in dem Moment, wo ich mein Testament gemacht habe, da sterbe ich. Ja, wie kommt man denn auf solch einen Unsinn? Das Gegenteil kann der Fall sein, dass eine vernünftige Regelung den Menschen beruhigt, was vielleicht sogar lebensverlängernd wirkt. Und als letzten Punkt für Verdrängung möchte ich noch nennen, der Verlust an Religiosität, zunehmender Atheismus, das Transzendente spielt eine immer geringere Rolle. Und wo das Religiöse und das Transzendente an Bedeutung abnimmt, dort natürlich auch der eigene Tod, der immer mehr verdrängt wird. Ja, es kommt hinzu, er findet ja auch in aller Regel kaum mehr im häuslichen Umfeld statt. Wir sind also gar nicht vertraut mit dem Tod. Also man kann es schon aus verschiedenen Gründen nachvollziehen, warum sich viele Menschen nicht darum kümmern. Umso wichtiger ist unsere Aufgabe, und ich kann Radio Horeb gar nicht dankbar genug sein, aufzuklären und darauf hinzuwirken, dass man eine letztwillige Verfügung trifft, und zwar mit der Hilfe eines Spezialisten. Ich habe das Geschäft lang genug betrieben und habe, das ist wirklich nicht übertrieben, nie erlebt, dass ein Laie ein perfektes Testament gemacht hat.
Und damit Ihr Testament perfekt wird, gut wird, gerade auch im Bezug auf die Erben, die sich dann ja damit auch auseinandersetzen müssen, sprechen wir hier heute in der Lebenshilfe mit dem Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus Michael Groll, über das Vererben mit Verstand, die gesetzliche Erbfolge. Sie haben gesagt, wer etwas hat, der ist mit einem Testament gut beraten. Jetzt konnte ich mir wieder vorstellen, dass viele auch an den Radiogeräten, an den Empfängern sagen, ich hab doch nichts. Und es ist doch eh, wie Sie sagten auch schon, es ist doch gesetzlich geregelt, was ja die Briefmarkensammlung, aber auf die schreibe ich jetzt doch per Hand drauf, dass die mein Bruder bekommt, weil er hat ja auch mit mir die Briefmarken gesammelt und ich weiß, die wird er dann auch bekommen.
Also man hört immer wieder die Frage, versteht ihr euch eigentlich gut in der Familie oder habt ihr etwa schon zusammen geerbt? wirklich, das hört man immer, immer wieder. In so vielen Fällen, die ich auch persönlich begleitet habe, auch im persönlichen Umfeld, sind alle davon ausgegangen, das ist eine Familie. Die wird sich verstehen im Erbfall, da wird es keine Probleme geben. Und kaum ist der Tod eingetreten, beginnen schon die ersten Konflikte. Und das kann man gar nicht oft genug betonen. Das hat nichts, aber auch wirklich nichts mit der Größe, mit dem Wert des Nachlasses zu tun. Ich habe Fälle erlebt, da ging es um Millionen. Das ist relativ friedlich über die Bühne gegangen. Auf beiden Seiten waren spezialisierte Anwälte, die geholfen haben, das Ganze auseinanderzubringen. Und es gab Fälle, da war der Streit um das Fotoalbum oder um eine kleine Briefmarkensammlung so vehement, dass die Beteiligten dann nie mehr miteinander gesprochen haben. Fazit: Der Wert des Nachlasses, der Wert des Vermögens spielt keine Rolle. Wer irgendetwas hat, seien es auch nur ein paar persönliche Gegenstände, sollte zu Papier bringen, wer was erben soll.
Das ist jetzt schon etwas, was wir uns vielleicht auf unseren Merkzettel auch schreiben können, dass oftmals Familienangehörige sich wirklich um kleinere Dinge, und das Fotoalbum steht ja für die Generation, um die Familientradition auch, dass sie weiter besteht, auch in Bildern, was in der Familie geschehen ist, auch dass das wohl überlegt ist, wer würdevoll und gut dann mit dem Vermächtnis aus einer Familie zum Beispiel umgeht, sei es jetzt mal symbolisch das Fotoalbum oder vielleicht Schmuckstücke, Bilder können es sein, auch wenn sie nicht sonderlich wertvoll sind.
Die Verteilung ist natürlich immer ein Problem. Mir geht es nur darum, dass man darüber nachdenkt und zu einer Lösung kommt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man nun seine 100 Sachen, die man hat, gegenständlich verteilt an A, B und C. Das kann natürlich im Einzelfall auch Unmut stiften. Nehmen wir mal an, man hat ein schönes Bild oder man hat ein Klavier und alle drei Kinder spielen Klavier. Wem gibt man es? Da kann man natürlich auch mal der nachfolgenden Generation die Auseinandersetzung, die Einigung überlassen. Denn wenn man sagt, das bekommt Sohn A und B und C bekommen das Klavier eben nicht, dann kann es natürlich sein, dass die anderen beiden ihren Eltern, ich darf mal sagen, gerollt, was natürlich bitter wäre, weil man es auch anders hätte regeln können. Also nicht Verteilung um jeden Preis, aber man sollte sich schon Gedanken machen, ob es nicht doch bestimmte Gegenstände gibt, die man bestimmten Personen zuweist. Das kann ja auch jemand außerhalb der Familie sein, etwa ein Nachbar, der sich jahrelang rührend gekümmert hat, oder natürlich auch karitative Stellen. Ich denke zum Beispiel an ein Geldvermächtnis, dass man die engste Verwandtschaft zu Erben macht und sagt, aber ich setze ein Vermächtnis zugunsten der und der Institution aus, der man viel zu verdanken hat und die man fördern möchte. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein Hinweis. Sie sagten, unser heutiges Thema sei die gesetzliche Erbfolge. Das ist sozusagen der Einstieg. Gesetzliche Erbfolge heißt ja, wer erbt, wenn man kein Testament gemacht hat. Aber die Hörer können ruhig auch Fragen stellen, die, sagen wir mal, ein breiteres Feld um diese grundsätzliche Frage, wer erbt überhaupt gesetzlich, sich herumrangt. Denn es geht zum Beispiel auch um Formfragen, in welcher Form eine letztwillige Verfügung aussehen muss. Kann man sich auch durch einen Vertrag schon binden gegenüber irgendwelchen zukünftigen Erben, oder die große Thematik des Pflichtteils, oder wie sieht ein Testament von Ehegatten aus? Wie kann man unliebsame Personen aus dem Erbe heraushalten? Also die Zuhörer können auch gerne dazu Fragen stellen, denn der enge Bereich der gesetzlichen Erbfolge, das ist relativ schnell geklärt. Da genügt natürlich auch ein Blick ins BGB, wobei man sagen muss, es kommt immer wieder zu Überraschungen. Viele Menschen haben auch falsche Vorstellungen von der gesetzlichen Erbfolge. Da könnte man einige eindrucksvolle Beispiele nennen.
Doch kommen wir zu unserem Ausgangsthema, nämlich die gesetzliche Erbfolge. Überraschungen, sagen Sie, kann man damit mit einem Testament, können wir uns ersparen. Aber bevor wir das verstehen, doch erstmal so die Frage, was genau ist denn nun die Erbfolge? Was versteht der Gesetzgeber darunter? Was ist die gesetzliche Erbfolge?
Wir versuchen ja in dieser Sendung es immer so einfach wie möglich zu machen. Die ganz komplizierten Fälle, die dann nur wenige Menschen betreffen, die bedürfen dann sowieso individueller Beratung. Also zunächst einmal, wenn wir die Überraschungen gleich mit einbeziehen. Viele vergessen, dass wenn sie mehrere Personen zu erben einsetzen per Testament oder es eben auf die gesetzliche Erbfolge ankommen lassen, kein Testament machen, sie vergessen, dass dann in vielen Fällen eine Erbengemeinschaft zustande kommt. Nehmen wir mal an, da ist eine Witwe, die hat drei Söhne, sie macht kein Testament. Gesetzlich erben diese drei Söhne je ein Drittel. Und diese drei Söhne leben dann in einer sogenannten Erbengemeinschaft. Kommen wir vielleicht noch im Laufe der Stunde darauf, dass eine solche Erbengemeinschaft durchaus Zündstoff enthält und dass es Fälle gibt, in denen man eben per Testament die Bildung, das Entstehen einer solchen Erbengemeinschaft verhindert. Oder wo es oft Überraschungen gibt, da ist ein Ehepaar mit, sagen wir, zwei Kindern und nun stirbt der Vater. Und er ging davon aus, dass seine Frau, wenn er kein Testament macht, gesetzlich allein erbt. Nein, sie erbt zusammen mit ihren Kindern. Wir haben also eine Erbengemeinschaft zwischen dem überlebenden Ehepartner und den Kindern. Und nun lassen Sie diese Kinder noch minderjährig sein. Das ist ein großes Problem. Da haben Sie das Amtsgericht, das Familiengericht oft mit drin, wenn Sie irgendwelche Verfügungen über ein Grundstück und oder über ein Konto treffen wollen. Also auch das wird oft übersehen, dass im Rahmen einer solchen, ich nenne es mal Normalfamilie, der Überlebende zusammen mit den Kindern erbt. Noch krasser ist es, wenn keine Kinder da sind. Wenn man da eine Umfrage starten würde, dann glaube ich schon, dass die Mehrheit der Deutschen davon ausgehen würde, dass dann der überlebende Ehepartner Alleinerbe wird. Nein, keineswegs. Der überlebende Ehepartner erbt zusammen mit Verwandten, sprich in erster Linie mit den Eltern des Verstorbenen. Und wenn es die nicht gibt, mit Geschwistern. Und wenn es die nicht mehr gibt, vielleicht sogar mit Neffen und Nichten des Verstorbenen. Also eine Erbengemeinschaft, was immer wieder vorkommt, zwischen dem überlebenden Ehepartner, sagen wir der Witwe, und ihren Schwiegereltern. Und das sind oft Konstellationen, die es in sich haben. Also diese wenigen Beispiele mögen schon deutlich machen, dass man es bitte nicht auf die gesetzliche Erbfolge ankommen lassen sollte, sondern es gilt ja bei uns im Recht der Grundsatz der Privatautonomie, im Erbrecht der Testierfreiheit. Ihr Wille entscheidet, so wie Sie es machen wollen. So bringen Sie es bitte zu Papier und dieser Wille muss dann auch respektiert werden. Sie haben wirklich eine große Macht.
Und auch Verantwortung, auch dem Ehepartner gegenüber. Überraschungen gibt es immer wieder, was passiert, wenn kein Testament geschrieben wurde. Darüber sprechen wir gleich weiter mit meinem Experten für Erbrecht, dem Gründungs- und Ehrenpräsidenten des Deutschen Forums für Erbrecht, dem Fachanwalt Professor Dr. Klaus-Michael Groll, dessen Spezialgebiet auch das Erstellen von Testamenten ist. Unser Fokusthema ist die gesetzliche Erbfolge, aber auch alles drumherum, wo es um die Festlegung des Erbes geht, das Testament, wie es auszusehen hat. Wir sprechen gleich weiter nach einer Musik, aber ich möchte trotzdem Sie auch noch mal einladen, liebe Zuhörer, Sie können anrufen und sich mit Fragen einbringen. Die Nummer 089 517 008 008. Professor Groll steht Ihnen auch für Ihre Fragen zur Verfügung. 089 517 008. 8008. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe. Vererben mit Verstand, gesetzliche Erbfolge. Ja, grundsätzlich gilt, verfasst man kein Testament, dann tritt im Erbfall die sogenannte gesetzliche Erbfolge nach dem bürgerlichen Gesetzbuch ein. Danach erben in erster Linie Ehepartner, Eltern und Kinder des Verstorbenen, und je nach dem Grad der Verwandtschaft schließen sich die anderen Familienmitglieder an. Sind keine Erben da, bekommt der Staat den Nachlass. Und will man also selbst bestimmen, wer was erbt, muss ein Testament aufgesetzt werden. Doch viele Menschen scheuen sich davor. Professor Groll hat eben schon die Zahl genannt, nur ein Viertel aller Menschen haben ein Testament. Die Gründe dafür sind unterschiedlichst, weil sie sich vielleicht auch vor der fachlichen Beratung scheuen oder weil sie denken, ach, ich bin doch noch so jung, oder auch vielleicht, weil Aberglaube mit hinein spielt oder einfach auch so die Frage nach dem Tod, dem eigenen Ableben. Wir Christen sind ja vielleicht auch eher bescheiden und sagen, ach, das ist nicht so wichtig. Sie verstehen sich alle gut, meine Verwandten, die machen das schon. Was eher es schon mal gibt, dass Eheleute beschließen, sich gegenseitig im Testament ja zu einzusetzen als Haupterben. Doch auch da ist vielleicht zu bedenken, was ist, wenn der Ehegatte dann noch einmal eine Verbindung, eine eheliche Verbindung eingeht, kann ich auch das regeln, dass in diesem Fall vielleicht dann doch die Kinder etwas erben. Das ist die sogenannte Nachfolgeerbschaft. Auch das kann geregelt werden. Aber jetzt haben wir Hörer. Sie haben sich einladen lassen. Das freut mich ganz sehr. Edeltaut Stürznickel aus Essen. Sie sind meine erste Hörerin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Ich habe folgende Frage. Und zwar ist eigentlich bei mir alles geregelt gewesen. Mein Mann ist jetzt im Februar vor 30 Jahren verstorben. Und wir hatten glücklicherweise ein Testament auf Gegenseitigkeit gemacht, auf den guten Rat meiner Schwester, deren Mann eben eine führende Bankposition hatte und wusste, der hat das mit seiner Frau auch gemacht, als er sehr ernsthaft erkrankt war. Und es ist Folgendes gewesen, die Reaktion innerhalb, also es war ja so, auf Gegenseitigkeit war ich ja so ängstlich, und wir haben also keine Häuser gehabt. Wir hatten eine ganz normale und sehr schöne Wohnung, und wohl hatte ich auf meinem Namen, also unser Garten war das, aber der lief auf meinen Namen. Selbst das habe ich dann angegeben. Es wurde am Amtsgericht aber gesagt, nein, wenn das auf Ihren Namen läuft, den Garten brauchen Sie gar nicht anzugeben. Und es ist dann so gewesen, dass ich dann eben im Grunde Haupterbe bin und die Kinder haben das für den Pflichtteil. Es war aber jetzt ein Nachverwandter meines Mannes, der war praktisch schon direkt bei dem Bestatter, dann als er fragte, Testament, er sofort nein. Und ich sagte, doch, wir haben ein Testament auf Gegenseitigkeit. Das war solch ein Gesicht von innerer Zerknirschtheit. Ich glaube, der hat am liebsten geschrien. Hätte dann praktisch ein Bruder meines Mannes da irgendwie auch eine Handhabe gehabt. Ich meine, das war ja alles geregelt. Aber der war sauer, stocksauer, dass wir ein Testament auf Gegenseitigkeit gemacht hatten.
Ja, ich weiß nicht, warum er irgendeinen Grund hat, sauer zu sein und überhaupt eine Berechtigung.
Es war doch alles wunderbar geregelt, auch im Einklang. Das war mit meinem Mann alles und auch für die Kinder. Es war überhaupt nichts. Und ich habe das nicht verstanden. Und das war ja im Grunde dann auch vor dem Bestatter, der jetzt noch einiges vielleicht noch so wissen wollte, ist alles geregelt worden.
Also Bestatter haben ja eine andere Aufgabe, als die Familie zu kritisieren im Zusammenhang mit der letztwilligen Verfügung. Sie haben ein gemeinschaftliches Testament gemacht, davon gehe ich aus. Damit sind Sie Alleinerbin geworden, die Kinder waren enterbt, haben aber den Pflichtteil bekommen. Damit war der erste Erbfall erledigt. Aber jetzt die Frage, haben Sie in Ihrem gemeinschaftlichen Testament auch die Schlusserbfolge geregelt, was also nach Ihrem Tod geschieht?
Ich bin also in einer sehr ernsten Situation infolge einer Beinamputation vor Weihnachten 17 und einer folgenden, leider eben durch, will ich nicht erklären, aber sehr, sehr schweren Darmoperation, wo ich auch heute sehr, sehr aufpassen muss. Ich habe wohl eine Willenserklärung, die auch notariell praktisch begutachtet und beglaubigt worden ist. Das habe ich wohl, eine Willenserklärung.
Eine Willenserklärung, weiß ich jetzt nicht, was Sie damit meinen. Ist das eine Vorsorgevollmacht oder hat das testamentarischen Charakter?
Nein,
Nein, also ja, gut, Sie sind ja. Also, nachdem Sie die Schlusserbfolge mit Ihrem Mann zusammen nicht geregelt haben, ja völlig frei. Sie können ein Testament errichten, wie Sie wollen. Und ja. Die einzigen Pflichtheitsberechtigten, also gesetzliche Erben, wären Ihre Kinder.
Meine beiden Söhne,
die Söhne, mhm. Wenn Sie davon abweichen würden, testamentarisch, dann hätten die Söhne einen Pflichtteil. Aber das kann man in dem Zusammenhang schon mal loswerden. Geschwister haben keinen Pflichtteil. Auch da haben wir mal im Deutschen Forum für Erbrecht eine Umfrage gestartet. Mehr als die Hälfte der Deutschen meinen, Geschwister hätten einen Pflichtteil. Nein, haben sie nicht. Genauso wenig wie zum Beispiel Stiefkinder. Also Sie sind völlig frei, mit der Ausnahme, ja. dass Sie pflichtheitsberechtigte Kinder haben. Aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass Sie die ohnehin zu Erben einsetzen.
Ja. Nicht? Ja, klar, ja klar.
Denken Sie bitte auch daran, dass es ja möglich ist, dass eines Ihrer Kinder vor Ihnen stirbt. Damit sind wir bei einem sehr wichtigen Stichwort, nämlich der Ersatzerbfolge, die in fast allen Laientestamenten vergessen wird. Das heißt, Sie sollten für den Fall, dass eines Ihrer Kinder Ihren großgeschriebenen Tod gar nicht erlebt, Ersatzerben ja. einsetzen. Sind da schon Enkel?
Nein.
Nein. Ja, also umso wichtiger, dass Sie im Testament festlegen, wer anstelle Ihres Kindes, sollte es vor Ihnen gestorben sein, erben soll. Stichwort Ersatzerbfolge.
Ja.
Ja? Ja, also Sie haben das alles vernünftig geregelt. Sie beide, Sie und Ihr Ehegatte, haben seinerzeit entschieden, die Schlusserbfolge nicht zu regeln, sondern das dem Überlebenden zu überlassen. Okay, ja. das kann man ja machen. Das bedeutet ja. jetzt aber auch, dass Sie frei sind.
Ja.
Gut, dann.
Ja, ja gut, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Wir
Dankeschön.
Ihnen auch für Ihren Anruf. Schöne ja. Grüße nach Essen. Ja. Auf Wiederhören.
Ja, danke schön. Wiederhören.
Frau Stetznickel, auf Wiederhören. In Emden ist Frau Kreußler am Telefon. Auch Sie haben eine Frage. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich will es kurz machen, weil es nicht Geld betrifft, sondern die Erbschaft oder ja, was man weggeben kann an religiösen Dingen. Ich habe so viel zugesteckt bekommen von Leuten, die also geweihte Sachen auch nicht mehr haben konnten. Oder ich habe auch schon ein Kreuz aus einer Mülltonne gezogen und dies und das. Aber jetzt muss ich meine Wohnung auflösen und ich kann das alles nicht so mitnehmen. Ich versuche schon in meiner Verwandtschaft, aber das geht nicht gut, sondern ich würde sagen, Radio Horeb gibt Tipps, wo Menschen, die nicht ihre wirklich geweihten religiösen Dinge unterbringen können, dass sie beruhigt sind, dass die nicht einfach in die Mülltonne kommen oder so, wo man Stellen findet, sollte wirklich im Radio Horeb zu erfragen sein, denn es werden viele alte Menschen dasselbe Problem haben wie ich, dass man ohne weiteres da diese Dinge hinschicken kann.
Frau Böhler, das ist keine Frage für den Juristen, sondern das werden Sie sicher gerne beantworten. Ne?
Ja, deshalb habe ich, nur ein Anstoß an Radio Horeb von der Erbfolge.
Genau. Ich bedanke mich jetzt, ich habe es mir sofort aufgeschrieben als Gedankenanstoß für eine weitere Sendung oder einfach, dass wir auch darüber sprechen, wohin auch, dass man schon vielleicht Sorge trägt. Also Professor Kroll, Sie haben zwar gesagt, man soll jetzt nicht bei jedem kleinen Gegenstand aufschreiben, wer was bekommen soll. Dennoch finde ich, Sie haben das Beispiel mit dem Klavier gebracht, dass man schon mal auch zu Lebzeiten ansprechen kann. Mir liegt das ein bisschen im Magen mit dem Klavier, weil alle drei spielt ihr Klavier. Wie wollt ihr es? Einigt euch schon vorher. Ich weiß, dass das ein Thema ist und so kann man auch sagen, mit den geweihten Gegenständen zu Radio Horeb schicken bitte nicht, weil wir sind unsere Räume, wir haben ganz viel auch von den Schwestern geerbt, wenn schon nur in Absprache. Aber die Frage ja, wohin damit und dass man vielleicht in seiner Pfarrei nachfragt, hätten sie Verwendung dafür oder in Klöstern oder bei anderen Menschen, die in der Seelsorge tätig sind. So etwas kann eine Möglichkeit sein. Aber ich werde mich schlau machen und darüber nachdenken, ob das in Verbindung noch mit einem anderen Thema ein Lebenshilfethema ist. Wohin mit geweihten Gegenständen und wie entsorge ich auch geweihte Gegenstände ehrenhaft? Was mache ich damit auch mit geweihten Bildern? Was macht auch eine Pfarrei damit? Das ist sicherlich ein Thema. Dankeschön für diesen Anstoß, Frau Kreußler aus Emden. Jetzt gehen wir weiter zu einer Hörerin. Guten Morgen, Sie sind jetzt live auf Sendung. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen, mein Name ist Prokop. Guten Morgen, Herr Schlierf. Guten Morgen, Frau Böhler. Ich habe eine Frage. Mein Mann und ich haben vor 20 Jahren eine Wohnung gekauft, in der jetzt meine Mutter wohnt. Also die Wohnung gehört uns. Die Wohnung ist abbezahlt. Jetzt ist die Frage, stirbt mein Mann vor mir? Habe ich das richtig verstanden? Erbe also nicht ich automatisch, sondern eventuell auch der Bruder meines Mannes und seine Neffen und Nichten. Das war meine Frage.
Ja, haben Sie richtig verstanden. Kinder haben Sie nicht.
Nein, haben
ja,
Sie nicht. Genau.
Genau, die würden ja sonst erben. Also, dann müsste Ihr Mann oder Sie beide müssten ein Testament machen, in dem Sie sich wechselseitig zu Erben einsetzen. Dann wäre der Rest der Verwandtschaft ausgeschlossen, denn die von Ihnen genannten Personen, Geschwister oder Eltern oder Neffen und Nichten, haben sämtlich keinen Pflichtteil. Also ganz wichtig, heute noch hinsetzen, Testament machen, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein.
Und dann wird auch die gesetzliche Erbfolge erstmal komplett ausgehebelt.
Ja, ein Testament hebelt die gesetzliche Erbfolge aus. Wenn ein Ehepaar ein gemeinschaftliches Testament macht, privatschriftlich, einer schreibt den ganzen Text handschriftlich, beide unterschreiben mit Ort, Datum und voller Unterschrift, dann ist in dem Moment, wo der letzte Punkt gesetzt ist, dieses Testament wirksam, wenn dann etwas passieren sollte. Ihr Mann würde sterben, dann wären Sie Alleinerbin, umgekehrt, und er würde Ihnen seinen Eigentumsanteil, den hälftigen, vererben. Umgekehrt, wenn Sie zuerst sterben, dann bekäme Ihr Ehemann aufgrund dieses Testaments Ihren hälftigen Anteil und wäre allein Erbe. Die Frage des Wohnrechts der Mutter ist davon unabhängig. Hier geht es ja auch speziell erstmal um die Eigentumslage.
Und damit das Testament schöner aussieht, greift man ja heute gerne zum PC und unterschreibt dann dieses ausgedruckte Dokument. Wäre das gültig?
Ja, wenn man das ungültig machen will, dann macht man es am PC. Also dringender Rat beim privatschriftlichen Testament, handschriftlich von A bis Z, eine Überschrift, Testament oder mein letzter Wille. Dann schreibt man hier mit verfüge ich, dann kommt der Name, folgendes vom Todeswegen und dann kommt die Erbeinsetzung. Beim Einzeltestament hiermit setze ich meinen Ehemann XY zum Alleinerben ein, dann vielleicht noch eine Ersatzerbschaft mit einfügen, so wie ich das eben schon bei der anderen Dame erklärt habe. Oder im gemeinschaftlichen Testament hiermit setzen wir uns gegenseitig zu Alleinerben ein, Ort, Datum, Unterschriften. Dann ist die Eigentumsfrage klar geregelt. Dann stellt sich nur noch die Frage, wo deponiert man das Testament? Eine sehr, sehr wichtige praktische Frage, weil es ja immer wieder passiert, jemand findet das Testament, es gefällt ihm nicht und zack, zack, ist es weg. Also deshalb der Rat, ein Testament beim Nachlassgericht des Ortes zu hinterlegen. Das ist nach einer Gesetzesreform heute recht preiswert, unter 100 Euro, unabhängig vom Wert des Vermögens, das man besitzt. Also bitte machen Sie gleich ein Testament, dann kann da nichts schiefgehen.
Alles Gute für Sie. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin ist jetzt auf Sendung, hat uns angerufen. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Ich habe an Herrn Professor Kroll auch eine wichtige Frage. Für mich ist das, ich möchte so gerne, dass Gerechtigkeit ist. Unser gemeinsames Testament, mein Mann ist gestorben und wir hatten unser Haus vorher dem Sohn übergeben, der praktisch von Kindheit an für uns da war und geholfen hat. Immer, mein Mann hätte das gar nicht alles tun können. Und unsere Tochter, die lebt in der Stadt und hat Hartz IV. Wir waren beim Notar und er sagte, wenn Sie Ihre Tochter mit einsetzen, dann können Sie es gleich an die Stadt weitergeben, das Erbe. Nun versuche ich immer, was ich von meinem privaten Geld was abzugeben. Ich möchte ja gerne, ach, dazu kommt noch, wir haben im Ausland, habe ich ein Häuschen geerbt, an dem praktisch die Tochter so überhaupt kein Interesse hat. Der Sohn mit Kindern, die kommen und helfen mir und machen, malen und tun und helfen. Und die Tochter wäre natürlich sehr auf das Geld aus, wenn ich es verkaufen würde. Aber es geht ja gar nicht. Ich könnte ihr das Geld ja gar nicht geben. Was soll ich machen?
Also ich muss Ihnen sagen, das ist ein sehr, sehr spezieller Fall, wo Sie eine individuelle fachliche Beratung brauchen. Das ist auch sehr persönlich und das ist jetzt für den Äther nicht geeignet. Man müsste Ihnen jetzt Fragen stellen, die per Radio wirklich nicht gestellt werden sollten. Das, was Ihnen gesagt worden ist, wenn die Tochter etwas von Ihnen erbt als Hartz-IV-Empfängerin, da besteht in der Tat eine Gefahr, dass sich der Sozialhilfeträger oder wer auch immer es ist, bestimmte Gelder zurückholt. Da läuft eine 10-Jahres-Frist. Alles, was innerhalb der letzten 10 Jahre vor ihrem Tod an die Tochter geschenkt worden ist, jedenfalls manches davon, kann sich die Obrigkeit zurückholen. Das ist ein Dilemma, in dem man ist. Man möchte sein Kind versorgen, aber muss fürchten, dass das gleich dann bei der Obrigkeit landet. Lassen Sie sich bitte beraten. Wissen Sie, das hängt von so vielen Dingen ab, vom Alter, vom Gesundheitszustand, von den Zukunftsaussichten beider Kinder, von dem Maß der Hilfe, das man ihnen angedeihen lässt, von ihren eigenen Zukunftsplänen, von ihrem eigenen Bedarf, was sie noch brauchen. Sie sprachen ein ausländisches Grundstück an. Dann könnte man natürlich sagen, machen wir zu Geld und dann schenke ich der Tochter unter der Hand immer mal wieder etwas oder auch dem Sohn. Das wissen Sie ja gar nicht, ob Sie nicht diesen Vermögensgegenstand eines Tages dringend benötigen. Es wird ja von vielen Menschen vollkommen unterschätzt, wie hoch der finanzielle Bedarf eines Tages sein kann für teure Operationen, die Versicherungen nicht zahlen, für eine Seniorenresidenz, Pflegeheim, Altenheim. Da zerrinnt das Geld zwischen den Fingern und es passiert immer wieder, dass Menschen lebzeitig Vermögen übertragen auf die nachfolgenden Generationen oder eine Generation. Und dann steht man im Alter plötzlich da mit hohen Kosten und kann die nicht finanzieren, fällt entweder dem Staat zur Last oder muss sich das von den Kindern zurückholen oder der Staat holt es sich von den Kindern. Also ein Haus haben sie an den Sohn schon übertragen, hatte sicher gute Gründe, aber ich wäre sehr vorsichtig mit der Übertragung der ausländischen Immobilie. Halten Sie die erstmal noch zurück. Und was jetzt die Absicherung der Tochter betrifft, da kann ich Ihnen nur sagen, lassen Sie sich bitte raten und suchen Sie sich einen Berater, dem Sie auch menschlich vertrauen. Denn ich sage immer, im Erbrecht sind 80% Psychologie. Das muss jemand sein, der sich wirklich mit größter Feinfühligkeit in Ihren Fall hineindenken kann und dann für Sie einen erbrechtlichen Maßanzug schneidert.
Auch Ihnen alles Gute, Gottes Kraft und Segen. Danke für Ihren Anruf. Peter Rupprich aus Bühl, Baden-Baden. Guten Morgen. Schön, dass Sie angerufen haben.
Hallo.
Sie sind jetzt live auf Sendung hier für Erben mit Verstand in der Lebenshilfe auf Radio Horeb mit Professor Klaus-Michael Groll. Grüß Sie.
Hören Sie, das hat sich jetzt erledigt.
Gut. Dann sage ich danke für Ihren Anruf. Gottes Kraft und Segen auch Ihnen.
Wiederhören. Ja, danke, wiederhören.
Das ist doch wunderbar. Das mögen wir, wenn viele Fragen beantwortet werden, wenn Sie sich auch wiederfinden, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Antwort der ein oder anderen Hörerfrage. Und so ist es auch gedacht, dass Sie Ihre Fragen stellen, Fragen, die vielleicht auch viele Menschen betreffen, Fragen, die auch andere haben. Ich habe das schon mal in der Sendung flapsig gesagt, dass Sie sozusagen mein Co-Moderator sind. Also 089 517 008 008, das ist die Hörertelefonnummer, unter der Sie hier anrufen können. Vererben mit Verstand, unser Thema heute. Wir haben so eine kleine Vorgabe gemacht, so als Aufhänger die gesetzliche Erbfolge. Aber natürlich spielt da auch besonders das Testament mit hinein, wie ich ein Testament verfasse, wie ich im Einzelfall das ein oder andere regle, was zu bedenken ist, auch gerade in Bezug auf Schlusserbfolgen oder Ersatzerbfolge. Das Testament ist ein großes Thema, was dazugehört. 089 517 008 008, das ist die Rufnummer. Und diese Nummer hat jetzt eine Hörerin gewählt aus München. Grüß Sie Gott, guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor Kroll.
Guten Morgen.
Ich habe bereits ein Testament und habe Ersatzerben eingesetzt. Und diese Ersatzerben möchte ich herausnehmen bzw. ändern. Geht das in einem Nachtrag oder muss ich ein neues Testament erstellen?
Es geht beides. Ich würde Ihnen aber empfehlen, haben Sie ein privatschriftliches Testament gemacht oder mit Notar oder?
Ja, privatschriftlich habe ich es gemacht. Ja. Das ist beim Nachlassgericht bereits hinterlegt.
Ja, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie ein neues machen. Denn im Grunde genommen geht die Geschichte Ihrer Gedanken, Ihrer Überlegungen niemand etwas an. Das heißt, wenn man Änderungen vornimmt, dann sollte man einfach ein neues Blatt nehmen und ein neues Testament schreiben. Weil wir auch oft bei mehreren Testamenten das Problem haben, ersetzt das Neue Testament das Alte oder ergänzt das Neue das Alte? Und da sollten die Juristen und die Beteiligten gar nicht erst anfangen zu überlegen. Wenn sie nur ein Testament, nämlich das letzte aktuelle, hinterlassen, dann haben sie Klarheit und es gibt keinen unnötigen Streit.
Klare Frage, klare Antwort.
Ich habe noch eine Frage. Kann man seine Sparkonten unter den Vermächtnissen ausweisen?
Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Sie den Begriff Vermächtnis im juristischen Sinne richtig verstehen.
Wenn ich zum Beispiel drüber schreibe, Alleinerbe,
ja,
und schreibe dann drunter Vermächtnisse.
Gut, da gehören Sie zu den wenigen, die das genau verstanden haben. Prima. Es gibt nämlich den Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnis. Der Erbe oder die Erben sind die Rechtsnachfolger des Verstorbenen, treten sozusagen in die Fußstapfen des Verstorbenen. Ihnen gehört alles, was dem Verstorbenen gehört hat. Der Vermächtnisnehmer, der wird nicht automatisch Eigentümer durch den Tod, sondern der hat nur einen sogenannten schuldrechtlichen Anspruch gegen den oder die Erben auf Übereignung dieses oder jenes Gegenstands oder eines Geldbetrags. Sie liegen also richtig mit Ihren Gedanken, wenn Sie sagen, erstens, der und der ist Erbe, sagen wir mal Alleinerbe oder die und die sind Erben mit den und den Quoten. Zweitens, ich setze folgende Vermächtnisse aus und dann kommen die Personen, die mit den Beträgen, die sie nach ihrem Willen erhalten sollen. Dann muss der Erbe diese Vermächtnisse bei ihrem Tod erfüllen und die entsprechenden Beträge an die Vermächtnisnehmer auszahlen.
Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für diese Frage. Hoffe, sie ist ausreichend beantwortet worden.
Ja, danke schön.
Gut. Auch alles Gute an Sie. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Gertrud Viertel, Sie haben auch die 089 517 008 gewählt. Willkommen hier in der Lebenshilfe. Aus Frankfurt rufen Sie uns an. Guten Morgen.
Meine Frage ist, ich habe mir überlegt, eigentlich anonym wäre besser gewesen, aber ich mache das etwas anders. Also ich habe eine Nichte, der will ich das alles vererben, außer Vermächtnisnehmer mit Prozenten oder mit Beträgen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das hängt natürlich davon ab, wie Ihr Vermögen strukturiert ist mit Prozenten. Das kann sich ja gewaltig ändern bis zu Ihrem Tod. Die Summe mit Beträgen ist die Gefahr, dass diese Beträge gar nicht mehr da sind.
Das
weiß jetzt.
Also lassen Sie mich bitte nochmal sagen. Sie haben eine bestimmte Person im Auge, die erben soll.
Ja.
Und dann sollen bestimmte Personen oder Institutionen Geldbeträge als Vermächtnis bekommen.
Ja.
Ich würde Ihnen empfehlen, dass man es lieber mit Prozenten macht, weil es Auslegungsprobleme im Falle Ihres Todes geben kann, wenn diese Beträge gar nicht mehr geleistet werden können, weil Sie lebzeitig schon zu viel verzehrt haben, ja, von den Konten. Machen Sie es mit Prozenten und sagen Sie, erstens, der und der ist mein Alleinerbe. Zweitens, ich setze folgende Vermächtnisse aus. Von meinem Konto so und so, bei der Bank so und so, erhalten folgende Personen folgende Prozentsätze, ja, dann wird dieses Konto aufgeteilt nach Ihren prozentualen Vorgaben. Dann kommt man nicht in die Gefahr, dass man das Testament auslegen muss, wenn Sie sterben, dass man fragt, ja, die Beträge in der Summe, die sie hier vermächtnisweise ausgeworfen hat, sind ja gar nicht mehr auf dem Konto. Sollen denn jetzt die Betreffenden noch Ersatzvermächtnisse bekommen aus dem übrigen Vermögen, aus dem übrigen Nachlass? Ja, das kann nicht passieren, wenn sie Prozentsätze einsetzen.
Mhm. Etwas, dann danke ich auch Ihnen für Ihre Frage. Frau Viertel aus Frankfurt war das. Auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Etwas, was einen ja auch gerne Stirnrunzeln bringt, das ist, auch wenn Erben ausgeschlossen werden, wenn im Testament genau festgelegt wird, wer was mit welchem Prozentanteil erben soll, gibt es ja dennoch immer noch den Pflichtteilsanspruch dann für Kinder zum Beispiel oder auch Enkelkinder. Woraus errechnet sich denn dann dieser Pflichtteilsanspruch, wenn ja vorher schon Anteile, Vermächtnisnehmer mit Prozentzahlen, was sie bekommen sollen, festgelegt wurde?
Also da sollte man den Hörern zunächst sagen, wer überhaupt pflichtteilsberechtigt ist. Das sind die eigenen Abkömmlinge. Kinder, Enkel, Urenkel und so weiter. Sind Kinder da, haben die Enkel keinen Pflichtteil, sind Kinder und sind Enkel da, dann haben die Urenkel keinen Pflichtteil und. So dann neben den Abkömmlingen die Eltern des Verstorbenen, aber nur, wenn keine Abkömmlinge da sind. Eltern haben also nur Pflichtteilsansprüche, wenn der Verstorbene keine Abkömmlinge hinterlassen hat und der eigene Ehepartner. Der hat auch Pflichtteilsansprüche. So, jetzt zu der Frage, wie hoch ist der Pflichtteilsanspruch? Da muss man zunächst mal sagen, der Pflichtteilsanspruch ist immer nur ein Geldanspruch. Ein Pflichtteilsberechtigter, etwa die Kinder des Verstorbenen, der kann nicht etwa sagen, ich habe ja die und die Pflichtteilsquote, ich möchte jetzt von dem und dem Grundstück ein Viertel Eigentumsanteil. Nein, ein Pflichtteilsberechtigter kann nur Geld verlangen. Und wie viel? Ja, das ist eine etwas schwierige Definition, aber ich kann sie den Hörern nicht ersparen, damit man das Problem erkennt. Der Pflichtteil ist die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Ich muss also prüfen, welchen gesetzlichen Erbteil hätte der Pflichtteilsberechtigte, sagen wir zum Beispiel ein Viertel, davon die Hälfte, ein Achtel. Seine Pflichtteilsquote ist dann ein Achtel. Aber nun wovon? Vom vollen Verkehrswert des Nachlasses. Voller Verkehrswert des Nachlasses. Da kann ein Unternehmen mit drin sein, ein kleiner Handwerksbetrieb, eine oder mehrere Immobilien, die Briefmarkensammlung, Konten, Aktien, alles. Der gesamte Nachlass muss berechnet werden, geschätzt werden und daraus errechnet dann der Pflichtteilsberechtigte seinen Pflichtteilsanspruch. Nun kann man sich vorstellen, dass da Streit vorprogrammiert ist. Da sagt zum Beispiel der Pflichtteilsberechtigte, das pflichtteilsberechtigte Kind. Das Grundstück, das die Mutter jetzt vom Vater geerbt hat, ist 1 Million wert und die Mutter sagt 500.000. Ja, da kommt es oft zu Streitereien und auch zu Begutachtungen und leider auch sehr oft zu Prozessen. Aber das ist nun mal nicht zu ändern. Denn der Pflichtersansprüche hat seine gesetzlichen Ansprüche, so wird es auch bleiben. Die Hörer haben vielleicht gehört, dass immer mal wieder diskutiert wird, ob der Pflichtteil nicht abgeschafft wird. Nein, das Verfassungsgericht hat vor einigen Jahren klipp und klar erklärt, der Pflichtteil bleibt.
Dankeschön für diese Ausführungen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir können noch mit Hörern sprechen. Die Leitungen sind auch noch voll. Jetzt haben wir wieder einen Hörer, eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Guten Morgen.
Guten Morgen. Mein Name ist Frau Christine. Ich hätte eine Frage, und zwar zu dem Berliner Testament. Mein Mann ist heuer verstorben. Wir hatten uns gegenseitig eingesetzt. Und jetzt wollte ich gern wissen, wie jetzt in dem Fall die Nachfolge ist.
Haben Sie wirklich ein Berliner Testament errichtet? Haben Sie auch die Schlusserbfolge geregelt?
Nein, da steht nichts. Es war jetzt so, dass die ganzen Verwandtschaft von meinem Mann hat das Gericht angeschrieben. Und jetzt habe ich aber schon den Bescheid bekommen, dass ich Alleinerbe bin. Ja, aber wie ist es in meinem Fall, wenn ich jetzt sterben würde, wer wäre da? Wie würde das sein? Weil ich habe noch einen Bruder und Nichten. Und ist jetzt da die Verwandtschaft von meinem Mann, sind die dann schon ausgeschlossen? Oder jetzt, wenn ich jemand noch etwas schenken möchte, gehört das, es wäre nicht so angebracht.
Also erstmal muss ich etwas klarstellen. Ja. Sie haben kein Berliner Testament errichtet.
Doch, ein Berliner Testament war das. Also da mein Mann und ich, wenn wir geheiratet haben, uns gegenseitig eingesetzt. Und mein Mann ist heuer im Februar gestorben.
Muss ich Sie nochmals korrigieren?
Vielleicht stellen wir erst
mal. Sie haben ein gemeinschaftliches Ehegattentestament errichtet, in dem Sie sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt haben. Aber Sie haben keine Schlusserbfolge. Sie haben nicht geregelt, wer nach dem Tod des Letztversterbenden erben soll. Stimmt's?
Und das würde zum sogenannten Berliner Testament
gehören. Nur dann ist es ein Berliner Testament. Mhm, aber das nur zur Klarstellung, damit die Hörer nicht verunsichert werden. Also es ist bei Ihnen kein Berliner Testament, sondern ein gegenseitiges Ehegattentestament, ein gemeinschaftliches Ehegattentestament mit wechselseitiger Alleinerbeneinsetzung. Nun fragen Sie, wer erbt nach Ihnen? Kinder haben Sie nicht?
Haben wir nicht.
Ja, nein. Dann Eltern auch nicht mehr.
Eltern auch nicht
dann
mehr, nein.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe einen Bruder, ja. Und Neffe und eine Nichte.
Ja, sind das die Kinder von dem Bruder? Von dem einzigen Bruder?
Ja, ich habe jetzt bloß noch einen Bruder, ja.
Okay, dann erbt Ihr Bruder allein, wenn Sie kein Testament machen. Mhm. Der ist gesetzlicher Alleinerbe, nun haben Sie aber die Möglichkeit, ein Testament zu machen und die Erbfolge ganz anders zu regeln. Und wenn Sie es anders regeln würden, also ihren Bruder oder ihren Neffen und Nichten nicht zu Erben machen würden, die hätten keinen Pflichtteil. Sie sind also völlig frei in der Gestaltung, wer ihr Vermögen einmal bekommen soll. Ja?
Ja. Noch eine
Antwort. Wer es dann bekommt, das kann ich natürlich jetzt hier nicht beantworten. Das wäre etwas für ein Gespräch mit einem Berater, der dann ein bisschen in ihre persönlichen Verhältnisse hineinleuchtet. Vielleicht auch überlegt, wo Ihre Neigungen sind, karitativer Art, religiöser Art, ob es irgendwelche Institutionen gibt, denen Sie etwas zukommen lassen wollen. Der Gedanke stellt sich ja immer wieder dann, wenn man keine eigenen Kinder hat. Und ich erlebe immer wieder in der Praxis, dass Menschen zu mir gekommen sind, die sagten, ich habe keine Kinder oder ich bin mit ihnen völlig zerstritten, ich habe auch keine weitere Verwandtschaft. Was soll ich mit meinem Vermögen mal machen? Da steigt man dann ein in die Fragen, welchen Institutionen man das vielleicht zukommen lässt, ob man vielleicht eine Stiftung gründet, die den eigenen Namen tragen könnte, sodass man sich auch über seinen eigenen Tod hinaus ein Denkmal setzt. Das wäre ein interessantes Gespräch für den Fall, dass Sie sagen, also Bruder, Neffen, Nichten sollen nichts oder sollen nicht alles bekommen.
Und wenn ich habe jetzt schon Gedanken gehabt, dass ich jetzt noch was verschenke, aber Sie haben jetzt gerade vorher davon Eier abgeraten, mein Mann war Kriegsopfer, ich bekomme jetzt eine Rente, eine Witwenrente vom Versorgungsamt.
Ja, das ist immer ein sehr edler Gedanke mit dem Schenken. Sie müssen sich aber vorher genau überlegen, was Sie noch einmal für Ihren Lebensbedarf brauchen könnten. Und im Zweifel, wenn Sie sagen, naja, es kann schon sein, dass ich diese kleinen Beträge, die ich noch habe, dass ich die selber brauche oder den und den Gegenstand vielleicht eines Tages sogar noch zu Geld machen könnte, dann würde ich es lieber behalten. Nur wenn Sie wissen, da aus dem und dem und dem lässt sich sowieso kein Geld mehr machen und Sie haben das Gefühl, das Bedürfnis, jemandem etwas zu schenken, dann können Sie das natürlich machen. Sie sind auch, was das Schenken betrifft, vollkommen frei.
Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören, behüt Sie Gott. Ja, jetzt den letzten Hörer für heute möchte ich begrüßen. Dann geht auch die Sprechzeit von den Zuhörern zu Ende. Aber wenn Sie nicht mehr durchgekommen sind und noch Fragen haben, morgen steht Ihnen der Erbrechtsexperte und sozusagen der Nachfolger von Professor Groll, der Vorsitzende des Deutschen Forums für Erbrecht, zur Verfügung. Und er ist auch in der Kanzlei Groll, Groß und Steiner tätig. Die Sozietät, die Professor Groll, mein heutiger Gast, mitgegründet hat. Der Herr Professor Steiner, der Ihnen morgen von 16 bis 17 Uhr morgen Nachmittag am Hörertelefon zur Verfügung steht, ist sozusagen einer der Nachfolger der von Professor Groll mitgegründeten Anwaltssozietät. Er ist auch Fachanwalt für Erbrecht. Den letzten Hörer für heute begrüße ich. Guten Morgen, willkommen.
Ja, schönen guten Morgen. Eine wunderschöne Sendung, das ist so wichtig, was Sie da jetzt machen. Und einen schönen guten Morgen auch an Herrn Professor Groll.
Guten Morgen.
Ich habe eine Frage. Ich selbst wurde also um mein Erbe sozusagen gebracht, weil mein Vater entmündigt worden ist und nun haben meine Kinder keinen Kontakt mehr zu mir. Ich selbst habe aber Kunst geschaffen. Ich habe Ölbilder gemalt und textile Gestaltungen gemacht und möchte das auch ungern auseinanderreißen. Und ich habe auch jetzt große gesundheitliche Probleme und weiß nicht so recht, wie ich das jetzt gestalten könnte. Sollte man das schätzen lassen oder, weil Sie auch vorhin von einer, wie nennt sich das, wenn man eine gründet, eine
Stiftung?
Stiftung, genau. Wenn man eine Stiftung gründet, ob das angebracht wäre oder was könnte ich machen?
Also die Gegenstände, von denen Sie gesprochen haben, gehören Ihnen.
Das ist, ja, die habe ich selbst
alles
geschaffen.
Alles Alleineigentum. Mhm. Und Sie haben Kinder.
Ja, zwei Kinder und fünf Enkel.
Mhm. Ihr Mann ist...
Da bin ich geschieden, der war Alkoholiker, das war ganz schlimm, ja.
Und Sie haben nicht wieder geheiratet?
Nein.
Also die einzigen gesetzlichen Erben sind Ihre beiden Kinder. Besteht da Kontakt, Beziehung?
Wie? Eben nicht, weil ich eben mein Erbe nicht kriegen konnte. Und da gab es eine ganz große, das sind meine Geschwister, sind da schuld gewesen.
Aha, das war also der Hintergrund für das Zerwürfnis mit den Kindern.
Mit den eigenen Kindern. Ja. Ich habe alles versucht und wollte Ihnen auch, dass Sie mir zuhören und die Wahrheit, aber Sie haben das nicht. Ja. Sie haben das abgelehnt.
Würden Sie denn die Kinder enterben wollen?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Also ich meine, dann die Kinder sind ja gesetzliche Erben. Wenn sie nichts machen, würden die alles erben, was ihnen heute gehört, nicht? Und sie haben aber die Möglichkeit, ein Testament zu errichten, indem sie zum Beispiel die Kinder zu Erben machen und jetzt ihre Ölbilder und alles, was sie textil gestaltet haben, das kann sie natürlich auch anderen vermachen. Oder würden Sie sagen, das sollen die Kinder auch bekommen?
Eigentlich möchte ich es ja zusammenlassen, bloß wie durch den Wert dann, dass der andere nicht benachteiligt ist, weil es ja zwei Kinder sind.
Na gut, ich meine, die Werte spielen im Moment nochmal keine Rolle. Wenn Sie die Kinder zu Miterben je zur Hälfte machen, dann gehören ja beiden Kindern gehört alles, das heißt auch die Hälfte ihrer Kunstgegenstände. Dann gibt es vom Wert her keine Probleme. Nur wenn Sie, ist klar, nur wenn Sie es verteilen, dann stellt sich die Frage, ob das eine Kind besser fährt als das andere. Aber wenn Sie jetzt keine Notwendigkeit sehen, Ihre Kunstgegenstände zu verteilen, dann können es ja beide Kinder zusammenbekommen und dann besteht jetzt auch kein Grund, Kosten zu verursachen und die Dinge begutachten zu lassen.
Das, und, Und wenn man sie in ein Museum oder in eine, dass es zusammenbleibt, dass man sieht, dass das eine künstlerische Gestaltung ist, wo dann auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Ja, das ist eine gute Idee. Nur da könnte sich das Pflichtheitsproblem stellen.
Wenn
die Kunstgegenstände den Hauptwert ihres Vermögens ausmachen, dann bekommen die Kinder, die ja das Restvermögen bekämen, möglicherweise weniger, als ihnen per Pflichtteil zusteht. Ja, also das könnte schon sein, dass sie sozusagen den Nachlass ausdünnen durch das Vermächtnis zugunsten eines Museums, und die Kinder haben dann im Ergebnis das, was ihnen noch verbleibt, wertmäßig nicht das, was ihnen pflichtheitsmäßig unter Einbeziehung des Wertes der Kunstgegenstände zustünde. Also das ist ein gewisses Problem. Da können Sie denn über den Daumen sagen, was Ihr Kunstgegenstände ungefähr wert sind und was Ihr Restvermögen wert ist?
Ach, das ist schwierig.
Das denke ich mir, ja.
Weil ist nämlich auch noch ein ganz, ganz tolles altes Klavier hier. Und zwar ist das von einem Handwerksmeister selbst entworfen, selbst gebaut aus Eichenholz. Und das ist auch, das hat auch einen Wert. Bloß es will niemand kaufen von den Klaviergeschäften, weil es eben, ja, weil sie eben nur ein Ei und ein Brot dafür geben wollen.
Ja, Immobilie haben Sie nicht.
Ich habe ein Stück Land.
Ach so, na ja, gut, dann bleibt doch, aber was hat das Land für einen Wert?
Das sind 2 Hektar, das ist in Thüringen, aber das hat keinen großen Boden, also ist kein großer Bodennutzungswert, das ist verpachtet.
Ist verpachtet. Naja, immerhin ist das ein doch nicht unbeachtlicher Wert, zwar wohl kein Baurecht drauf,
aber
dann bleibt den Kindern schon noch was, und man weiß ja auch nie, was aus Land wird, Bauerwartungsland und.
Ja.
Also sind denn Ihre Kinder interessiert an Ihren Kunstgegenständen?
Eben nicht.
Ja, also dann würde ich Folgendes machen. Dann würde ich die Kinder je hälftig zu Erben einsetzen und würde ein Vermächtnis aussetzen bezüglich ihrer Kunstgegenstände an irgendeine Stelle, die ich jetzt nicht bezeichnen kann, Museum oder wie auch immer.
Aha.
Und dann muss man sehen, ob die Kinder sich an dieses Museum wenden und sagen, gewisse Werte müssen wir bekommen, weil wir nicht mal unseren Pflichtteil bekommen haben mit dem Restvermögen. So würde ich aber vorgehen. Deshalb ist die Frage schon wichtig, ob die Kinder, sagen wir, es würdig sind, dass sie ihre Kunst bekommen. Wenn die Kinder daran nicht interessiert sind, dann wäre es ja schad drum.
Ne? Ja, aber ich denke mal, 2 Engel sind dabei, die haben schon Mutti, Oma, du bist ja Künstlerin, und sind da so begeistert von den Bildern. Und deshalb ist das jetzt die Frage, erst kommen ja die Kinder, aber dann die Enkel.
Wie alt sind die Enkel?
Situation. Ja.
Wie alt sind die Enkel?
Die sind beide erwachsen.
Ach, die sind erwachsen. Naja,
also
schauen Sie, da kann ich jetzt keinen Rat geben. Wenn Sie sagen, die wären es wert, die interessieren sich, und nachhaltig, dann könnte man daran denken, zumindest Teile den Enkeln zu geben oder sogar alles. Da warten, Sie können es ja auch noch abwarten. Machen Sie erstmal ein Testament, Kinder werden Erben, ein Museum wird Vermächtnisnehmer. Und wenn dann die Enkel sich als würdig erweisen im Laufe der nächsten Jahre, dann bekommen das die Enkel.
Dann wünsche ich auch Ihnen alles Gute, auch die Entscheidung zum Ringen, zum Entscheidung finden, in der Entscheidungsfindung. Und ich denke, das ist auch eine Frage, die viele betrifft. Es gibt viele Gegenstände, vielleicht auch mit einem ideellen Wert, mit einem Wert, die ein Kunstsammler völlig anders bewerten würde als vielleicht Verwandte, als die Kinder. Vererben mit Verstand, unser Thema heute mit Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Dankeschön, dass Sie hier unser Gast waren, dass Sie meinen und auch den Fragen der Zuhörer auch heute wieder kompetent und auch mit Einfühlungsvermögen Rede und Antwort standen. Bis zum nächsten Mal, Herr Professor Groll. Es verabschiedet sich von Ihnen für heute Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.